Läuft.
Ihr auch. Ist quasi da am Start.
Darmstadt?
Mhm.
Ab nach Darmstadt.
Darmstadt. Darmstadt.
Okay.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 59 des Gadgetfunks. Ich begrüße euch diesmal an einem Mittwochnachmittag. Und ja, ruhig ist es geworden, gell, Marian?
Ach ja, ist ja fast schon mega entspannt, oder, mein lieber Carsten?
Ja,
zu zweit. Guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen erstmal.
Zu zweit, ja, ganz, es gehen muss
ganz,
diese Woche.
Ganz
wieder.
Ungewohnt. Ganz ungewohnt. Mir fehlt diese Heiko-Stimme, die gerade schon mir ins Wort fällt und.
Und mit Kicken droht. Ja, letzte Woche haben wir zum ersten Mal einen Livestream aufgenommen, da auch schon ohne Heiko. Zur Erklärung, ihm geht's gut, aber er kann trotzdem nicht mit aufnehmen. Ja, ist halt so.
Ja, wir wollten ihn eigentlich noch zwingen, sein iPhone im Krankenhaus zu aktivieren, aber nein, das ist nein.
Ich habe ja von Leuten gehört, die über einen langen Zeitraum...
Carsten, nein, du willst auf die... Nein, darauf willst du nicht hinaus.
Also, ja, aber die sind... Also Heiko meinte, aus dem Krankenhaus podcasten ist nicht so gut.
Nee, das... wollen wir ihm auch nicht zumuten. Aber ihm geht es soweit gut. Er hat alles gut überstanden. Das können wir, glaube ich, so sagen.
Ja, und nächste Woche ist er wieder an Bord.
Genau.
Grüße von hier und gute Besserung.
So sieht's aus. Und wenn ihr auch eure Grüße und gute Besserung, Telegram, unsere Telegram-Gruppe steht euch offen. Ne?
Ja, und apropos gute Besserung, nicht? Wir würden uns sehr freuen über ein paar Herzchen bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer, weil nur dann können wir wachsen. Und super, bis dahin machen wir die Geschichte hier zu zweit allein. Wir haben eben schon kurz angeschnitten, letzte Woche unser erster Facebook-Livestream. Wir probieren ja wirklich alle Medien aus zur Zeit, ne, die es gibt.
Außer YouTube. Haben wir noch nicht probiert.
Ja, aber wir könnten es zu YouTube hochladen. Ich verspreche mir nur nichts davon.
Nein, das ist... irgendwie, das müssten wir dann schon mit deutlich längerer Vorankündigung und Planung. Und also YouTube ist, was Livestream etc. angeht, schon sehr professionalisiert. Da musst du dann die Community lange genug vorher aktivieren, dass dann halt auch entsprechend das Ganze.
Du meinst auch YouTube-Livestream? Nein, ich dachte einfach unseren Facebook-Livestream, da gibt es ein Video dazu, runterladen bei Facebook, bei YouTube reinpacken und gut.
Ach so, ja, das könnte man durchaus versuchen. Ja. Hätten wir aber aufgrund der Aktualität ist jetzt natürlich so ein bisschen, hätten wir dann
das,
ein paar
das
Tage
Ding
früher
ist
machen
durch.
Sollen.
Das Ding ja, ist durch. Genau. Zur Erklärung, alle, die uns nicht gesehen haben, und wahrscheinlich waren es dann doch ein paar, wir haben uns die Keynote letzte Woche angeschaut und haben die live kommentiert. Und ich fand's spannend. Also ich mag das Medium. Ist fast ein bisschen entspannter als Podcasten, weil man ist ja mehr Beifahrer. Podcasten ist hockt man dann doch im Driver Seat und muss das ganze Ding am Laufen halten. Und so kann man einfach auch mal zugucken, überlegen. Hat Spaß gemacht.
Ja, man kann die Leute, die quasi diese Keynote geführt haben, einfach auch mal eine Minute sprechen lassen und dann seinen Senf dazu abgeben. Das ist im Podcast so ein bisschen schwierig. Wenn man hier jetzt so eine Gedankenminute einbringt, dann denkt der geneigte Podcast-Hörer, ja, ist mein Wiedergabegerät kaputt, da kommt ja gar nichts mehr raus.
Ja. Und was mir auch gefallen hat, war die Interaktion, weil wir haben tatsächlich direkt und live Kommentare reingespült bekommen.
Ja, das ist natürlich super nett, ne? Dass man halt direkte Interaktion hat mit den Guckern, mit den Zuschauern. Das macht das natürlich auch attraktiv. Ne? Wenn dann natürlich die Zuschauerzahl noch höher wird, dann wird es auch schwierig.
Dann brauchst du einen Moderator, der am sich besten, nur um die, ja, um die Audience kümmert.
Ja, ja, ja.
Aber so gut, weit sind wir ja leider wir oder ja, Gott zum Glück noch nicht. Oder
da sind wir ja noch lange nicht.
Aber nee, was meinst du, wenn, also ich bin dafür, wir machen das wieder, wenn das iPhone 12 vorgestellt wird.
Definitiv, also ich bin da auch für. Ich hoffe, dann ist auch Heiko mit dabei. Das würde das natürlich auch nochmal ein bisschen belebter machen. Ja, aber hat mir auch Spaß gemacht.
Vorgemerkt, da ist noch kein Termin rausgefallen, gell?
Für die
nächste Keynote. Vielleicht kurz recappen, wie fandst du die Keynote? Ist jetzt schon eine Woche gesagt, her, darum gehen wir da jetzt nicht tief drauf ein, weil ich glaube, alles ist schon mehrfach verwurstelt worden. Highlight war Apple Watch 6.
Ja, ganz klar. Und die günstige Watch SE.
Und die SE,
als Schwesterchen war definitiv auch ein Highlight. Ansonsten, ich fand ich sie zeitweise sogar ein bisschen langatmig. Aber es klar, die hatten nicht viel vorzustellen im Großen und Ganzen. Ne? Also,
und wo ich absolut zerrissen war, war die Virtualität. Weil es war ja diesmal alles geskriptet, das ist immer. Aber du merkst halt wirklich den Unterschied, ob die Leute, und das sind ja jetzt keine Moderatoren, sondern sind halt dann doch Leute aus dem Vertrieb im Normalfall. Und du merkst es, wenn die Jungs auf der Bühne stehen und ihre geskripteten Reden abhalten. Was macht man mit Reden? Man hält sie. Ihre Reden halten, genau.
Ja.
Und das fand ich besser gelungen, weil viel weniger hölzern. Natürlich extrem Apple-isch und amerikanisch. Amazing Features, das kannst du auch, als das europäische Ohr. Naja, man gewöhnt sich an alles.
Wollte ich gerade sagen, man gewöhnt sich dran, ja.
Ja, und sehr interessant war auch dieser eine komödiantische Spot, den sie auf einmal, da, ich glaube, das hat uns beide eine Zeit gekostet, zu erkennen, dass das ein Joke sein soll.
Ja.
Aber,
ich glaube, mein Kommentar dazu war, ach komm, die können sie auch.
Ja, aber sie haben es zumindest versucht, aber es kam sehr unverhofft.
Ja.
Aber die ganze Vorstellungsführung, es war auch ziemlich hart auf eine Stunde reduziert, ne?
Mhm.
Ich hätte mit anderthalb eigentlich gerechnet, aber es stimmt schon, da war nicht genug Futter drin.
Richtig, genau. Also ich fand es ja stellenweise halt auch schon auf eine Stunde gestreckt.
Ja.
Weil, ne, so der eine oder andere Part, der wiederholte sich dann doch so ein bisschen, und das bin ich von Apple eigentlich nicht so gewohnt. Wahrscheinlich haben sie so gesagt, nee, 45 Minuten sind definitiv zu wenig.
Das auf der anderen Seite ist es mir lieber, dass sie es auf die Weise gestreckt haben, als so also wie auch schon oft genug geschehen, uns mit eigener Lobhudelei überbordet haben. Und hier ist noch eine Statistik und da sind wir führend und da und hier. Also
ja.
Tendenz ist ganz hart, eigentlich ein bisschen weg von Tech Richtung Healthcare. So und so viele Leute leben heute bloß noch dank ihrer Apple Watch und darum haben wir jetzt noch ein Feature und alles auf Gesundheit und das können wir vielleicht nachher auch ein bisschen thematisieren, diese ganze Körperoptimierungs, Health-Optimierungswahnsinn, ist auch nicht jedermanns Sache, also meine nicht zwingend, aber das war schon ein ganz starker Tenor. Deshalb eben auch Sauerstoffkonzentration im Blut als Killer-Feature zusammen mit dem Höhenmesser. Das hat mich sehr beruhigt, weil ich hatte ja ein bisschen Angst, dass ich mit meiner Apple Watch 5 jetzt zum alten Eisen gehöre und unbedingt upgraden wollen müssen will. Du weißt, was ich meine.
Ja. Nee, aber das,
die
das,
Panik
das
hat mich überhaupt so nicht befallen. Also es gibt...
Nee.
Also ich meine, die Apple Watch 5 wird verschwinden.
Genau.
Übrig bleiben.
Dafür gibt's ja auch die SE.
Genau.
Ne?
Ja, wobei die 5 war schon ein bisschen, sollte ein bisschen mehr können als die SE. Und die 3er bleibt als Einstiegsmodell.
Genau, für einen sehr günstigen Preis. Also der Preis ist nochmal drastisch gefallen.
Ja, aber für die drei. Es gibt jetzt keine Notwendigkeit, eine Fünfer wegzuwerfen, nur weil die Sechser rausgekommen ist. Das hat mich persönlich sehr beruhigt, also Geld gespart. Ja. Können wir für was anderes ausgeben. Und auch ganz stark der Trend in Richtung Services.
Ja. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Aber das ist ja nun wirklich schon, das kann man ja nun schon eine ganze Weile ablesen an der Apple-Entwicklung, dass das wirklich die Sparte ist, wo sie sehr viel draufsetzen auf die eigenen Services und diese Services ja zu erweitern, auszuspielen und zu konzentrieren. Ne? Apple One ist da das Stichwort, was sie vorgestellt haben. Also die Kombination aller Dienste, die du zusammen buchen kannst.
Ja. Mit noch mehr iCloud-Speicher, genau, und Family-Anbindung. Und ja, Fitness Plus ist auch in dem großen Apple One-Paket drin, ne?
Im Premium-Paket irgendwie, ja, genau.
Also aber zur Erklärung, genau, Fitness Plus ist eben die, da haben wir eben drüber schon gesprochen, die Fitness-Ausgliederung oder nee, nicht Ausgliederung, sondern der Fitness-Zuwachs innerhalb des Apple-Ökosystems. Get your own Kursen, coach Trainern, und genau. Also das, was wir in der Werbung sehen bei Peloton, diesem ich wollte jetzt Home Trainer sagen, aber ich glaube, da steigen mir dann viele ambitionierte Leute hart aufs Dach. Was ist Peloton? Das ist ein Spinning Sporting Service und du hockst auf dem Spinningrad und lässt dich von jungen Leuten anschreien auf der anderen Seite und Höchstleistungen aus dir rauskitzeln. So was in der Richtung. In Kombination eben mit den direkten Körperwerten, die Apple Watch abmisst.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Kampfansage in Richtung dieser Dienste von Seiten Apple.
Ich bin zu wenig drin, um jetzt noch weitere Mitbewerber aufzählen zu können. Das ist der einzige, der mir jetzt persönlich einfällt. Da gibt es bestimmt noch etliche andere Services. Und da will natürlich Apple auch mit rein. Kommt bei uns später.
Deadlift die Soest hat doch sowas auch, als Tanzschule oder so.
Auch als App? Art.
Ja, ich meine schon. Aber frag mich nicht, wie das heißt.
Den gibt's immer noch.
Der hat irgendwie vor 2 oder 3 Jahren hat er damit angefangen. Keine Ahnung, wie das heißt, aber wie gesagt, der war auch relativ früh auf diesen Zug schon aufgesprungen.
Ja. Und dann gibt es, wie heißt die andere, Claudia Thielen. Und das ist, es gibt schon etliche Leute, denen man für Online-Fitness Geld geben kann.
Geld in den Rachen schmeißen kann, ja.
Ja, aber da sind wir auch wieder bei diesem ganzen Trend der Selbstoptimierung. Keiner geht mehr vors Haus, keiner muss mehr ins Studio, sondern... Ja, ist in Corona-Zeiten auch gut. Bleibt daheim, Leute, sportelt vom Fernseher.
Statt auf irgendwelchen Wiesenfesten in München.
Ja, sagt München, aber ersetzt auch durch Berlin. Also da Hamburg, glaube ich, nimmt sich da auch nicht. Also alle Großstädte sind ein bisschen spooky unterwegs gerade. Ja, das ist der Trend. Also früher gibt's den Begriff noch Kokonisierung. Das war vor 10 Jahren oder sowas mal ein großes Schlagwort. Leute gehen nicht mehr vors Haus, bleiben in ihrem eigenen Kokon, müssen keine Sozialkontakte mehr.
Bestellen bei Amazon.
Furchtbar. Ach, dieses Amazon. Ich hab's ja sofort abbestellt. Not.
Aber wo wir hier schon bei der ganzen Apple-Welt waren. Ja, genau. Wo wir hier schon bei der ganzen Apple-Welt waren. iFixit, der amerikanische Reparaturanleitungs- und Ersatzteile-Lieferer und Zerleger von Geräten, nicht bloß Apple-Geräten, hat die Apple Watch 6 in den Fingern schon und hat sie direkt schon zerlegt. Die haben sie schon in ihre Einzelteile zerlegt. Hast du es schon gesehen,
Carsten? Nee, habe ich nicht. Aber erzähl, was ist drin?
Weniger.
Ja, es ist relativ einfach zu öffnen, habe ich mitbekommen.
Ja, genau. Dadurch, dass halt das Force Touch ja verschwunden ist, ne? Also die Apple Watch 6 und die Apple Watch SE haben ja nicht mehr dieses Force Touch Feature, also dass, wenn du fester aufs Display drückst, dadurch Funktionen ausgelöst werden können. Das hat Apple übrigens auch für die Vorgängergeräte aus Apple Watch OS 7 entfernt. Entschuldigung, ich musste gerade...
Das kam als Riesenfeature.
Damals war das mal ein Riesenfeature, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich der einzige wirkliche Nutzer war, auch beim iPhone, von dieser Force-Touch-Funktion. Also,
stimmt, mich hat die auch nie... Ja. Jetzt nie in meinen Alltag geschafft, sagen wir es so.
Ja, also ich fand die mega cool seinerzeit, weil mich das sofort an meinen BlackBerry Storm erinnert hat. Ich hatte wirklich lange Zeit damals den BlackBerry Storm. Das war auch quasi so ein Gerät, was eine Piezoelektronik unterm Display hatte. Super komplizierte Geschichte und eigentlich auch mega anfällig, weil halt ein Spalt, wo Dreck reinkommen konnte und so weiter mit dieser Piezoelektronik. Und da konntest du auch über Druckempfindlichkeit die Funktionen, Tastendrücke auslösen. Das Interessante war halt beim BlackBerry Storm damals, dass du dadurch wirklich ein Tippgefühl wie auf einer Tastatur hattest.
Ach, das ist so eine haptische Bestätigung.
Genau, richtig.
Okay, finde ich wichtig.
Ja, das hat Apple ja durch seine Tactile Engine, durch diesen super präzisen Vibrationsmotor ja eh schon, ne? Und hatte das Force Touch dann, dieses Druckempfindliche im Display, eigentlich nur als Add-on, um dann zum Beispiel den Cursor wie eine Mauszeiger auf der Tastatur zu bewegen und so weiter drin. Die gleiche Funktion haben sie jetzt in die Leertaste integriert, das heißt also, wenn du den Finger auf die Leertaste legst, dann hast du auch diese Cursor-Funktion, brauchst dafür den Force Touch nicht mehr. Und ich habe tatsächlich nur eine kurze Zeit gebraucht, weil das iPhone SE, das aktuelle, das hat diese Force Touch ja auch nicht mehr. Ich habe da auch tatsächlich nicht lange gebraucht, mich umzugewöhnen, weg von den Force Touch Funktionen hin zu den Funktionen, wie sie jetzt integriert haben.
Ja, Usability aber können sie, also das war noch nie das Problem.
Genau, aber es kann tatsächlich bei der Watch kann es noch mit der ein oder anderen Anwendung Schwierigkeiten geben, die quasi, wo die App das noch nicht umgestellt hat, intern in ihren Funktionen, dass diese Force-Touch-Funktion nicht mehr da ist, für bestimmte Funktionen aufrufen. Das heißt, wenn die App-Entwickler die App noch nicht angepasst haben an das fehlende Force-Touch, kann es sein, dass sie aktuell bei der einen oder anderen App-Funktionen fehlen.
Haben wir gar nicht erwähnt. Es kam auch iOS 14 und WatchOS 7 raus letzte Woche.
Richtig, genau. Einen Tag nach der Keynote tatsächlich. Was mega, mega schneller
war. Ich habe immer das dumme Bedürfnis, da schnell dabei zu sein. Eine Zeit lang war es okay, aber das war wieder eins meiner längsten Updates. Also die Server waren ganz offensichtlich so im Keller.
Weil mehr so du nicht der Einzige bist, der am ersten Tag direkt...
Richtig. Das hat ewig gedauert.
Ich habe ja ein zweites iPhone, wo ich das Beta-Programm auch, also wo ich quasi die Beta ja auch mitgemacht habe und so weiter. Und ich kam ja nochmal in den Genuss, das quasi noch am selben Tag der Keynote schon auf iOS 14 dort zu aktualisieren durchs Beta-Programm. Die haben das nochmal einen Tag früher bekommen. Da ging es noch relativ zügig. Aber ja, ich habe das auch gesehen, dass die Server dann nach dem eigentlichen Release dann sehr ausgelastet waren.
Da ging gar nichts mehr. Fast wie früher.
Aber eigentlich waren wir ja beim Zerlegen der Series 6. Entschuldigung. Und durch das fehlende Force Touch, durch das dadurch dünnere Display, durch zum einfacheren Öffnen tatsächlich. Das ist jetzt quasi sehr ähnlich zum iPhone 7, das die Apple Watch zu öffnen. Das heißt, man hebelt vorsichtig das Display auf und kann das dann wegklappen. Ja, ist quasi nur einseitig verbunden mit Kabeln und ist halt deutlich einfacher, jetzt auch aufzuhebeln. Wir verlinken den Bericht von iFixit auch. Da könnt ihr euch die Bilder angucken von dem zerlegten Gerät. Da sieht man auch die schöne Taptic Engine, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Also diesen mega präzisen Vibrationsmotor, den die Apple Watch natürlich nach wie vor noch hat. Und den relativ riesigen Akku. Also ich weiß nicht, aber ich meine, dass der Akku größer geworden ist. Aber ich kann mich da auch vertun. Da schreiben sie auch jetzt nicht wirklich was zu.
Stimmt, über Akkulaufzeit wenig gehört. Also ich muss ja sagen, auch im Update von der 3er auf die 5er habe ich jetzt keinen großen Fortschritt festgestellt. Also ich muss die 5er immer noch jeden Tag laden.
Okay. Also tatsächlich, ich bin ja immer noch auf der Series 2. Ich habe einfach keinen Grund gehabt bisher, die zu upgraden. Sie funktioniert und die hält 2 Tage. Also ich kann die wirklich 2 Tage nutzen.
Ich habe auch schon geschaut, vielleicht habe ich zu viele Applikationen laufen, glaube ich aber nicht. Always on habe ich deaktiviert. Ja, schwierig. Ja. Also einmal am Tag will er gefüttert werden.
Ja, ja.
Ja, ist so.
Ja.
Werden wir jetzt hier und heute nicht lösen.
Nee. Es ist so bei der neuen Apple Watch Series 6, bei dem großen Modell, dass der Akku nach wie vor einfach nur eingeklebt ist und nicht wie bei der kleineren oder wie bei der Series 5 in Metall eingefasst ist, also in den Metallbügel eingefasst ist. Mhm. Warum Apple das so gemacht hat, das wird nur Apple wissen.
Das kriegen wir auch alles noch raus.
Ja, wer weiß.
Aber was mir dabei einfällt, ist, wir haben ja vor 2-3 Folgen über Puck Availability und Konsorten gesprochen. Ja. Diesbezüglich kam überhaupt nichts raus. Also
nein.
Es sieht so aus, als ob die Pucks die gleichen blieben. Und dass die von Heiko geleakte mangelnde Verfügbarkeit liegt dann wahrscheinlich einfach wirklich an Verfügbarkeit und Ressourcenschonung für die Apple Watch 6.
Also es kann tatsächlich sein, ich bin soweit hier im iFixit-Bericht auch noch nicht, es kann tatsächlich sein, dass der Ladepuck ein neueres Modell hat, der schneller laden kann. Das kann durchaus sein.
Hätte ich noch nirgendwo gelesen.
Ich auch nicht. Aber selbst wenn das so ist, ist das nur ein minor Upgrade, was jetzt nicht wirklich groß angekündigt oder groß erzählt werden muss. Und ja, dann ist das halt so, was aber halt heißt, dass es eine neue Artikelnummer halt gibt und dass es einen neuen Artikel gibt und dass der natürlich erstmal verfügbar sein muss.
Ja, aber das ist was so Heikos und Händler dieser Welt interessiert, aber für den Endkunden ist das reichlich Rille.
Richtig, genau. Ja.
Also ihr da draußen, macht euch keinen Kopf, einfach weiter benutzen, alles ist gut, alles läuft weiter und wahrscheinlich muss man jetzt eher Apple Original Zubehör kaufen für eine Zeit.
Ja, diese Ladepucks sind ja sowieso Apple-Original-Zubehör. Also es gibt ja tatsächlich keine, ich weiß nicht, habe ich das schon mal angesprochen? Also ich habe ja auch, doch, ich glaube, ich habe das in dem letzten Podcast erwähnt, mit diesen billigen Ladepucks, diesen nachgebauten.
Ja, damit du hast gesagt, don't go below 30 Euro, weil Short-Gefahr extrem hoch.
Richtig. Nicht bloß extrem hoch, sondern halt auch die Garantiert. Gefahr, die Apple Watch zu schrotten, extrem hoch ist. Ne? Die Dinger haben keine Temperatursteuerung, die werden mega heiß. Der Original Ladepuck, das ist ja nämlich auch so ein Ding, der hat eine ganz empfindliche Temperatursteuerung drin. Sobald der merkt, dass das ein bisschen zu warm wird. Also wir reden hier tatsächlich über 40 Grad Celsius, was für kabelloses Laden eine super geringe Temperatur ist. Andere kabellose Ladegeräte machen locker bis zu 47 Grad Celsius, was relativ warm ist, aber jeder, der mal auf einem großen kabellosen Lader sein Handy drauf hatte und mit entsprechender Leistung laden konnte, wenn es das Handy auch kann, weiß, wie warm das Gerät da drauf werden kann und die Ladeunterlage. Also da ist die Apple Watch selber, also dieses Apple Watch Ladegerät halt mega empfindlich auf Temperatur und die Apple Watch selbst besitzt nämlich keine Logik dafür. Die hat dafür keine Überwachung. Ne? Die überwacht das nicht. Die verlässt sich da komplett auf den Ladepuck. Und wenn der Ladepuck dann scheiße ist, da kann ich wirklich richtig, richtig zerstören. Ne? Apropos Blutsauerstoffsensor, ne? Schreibt iFixit so, der Blutsauerstoffsensor, der bestimmt mit irgendwelchen Außerirdischen kommuniziert, durchgestrichen, leuchtet im Betrieb wie ein Weihnachtsbaum.
Schön. Ja, der leuchtet rot, ne? Genau. Infrarot und
Grün ist der Pulsmesser. Der leuchtet natürlich auch nach wie vor immer noch grün.
Ja.
Und infrarotes Licht haben wir auch noch, das man ja so gut wie gar nicht sieht. Ne? Also
ich hätte gerne noch ein bisschen UVC, dass du ein sauberes Handgelenk hast.
Das könnte aber auch zu Verbrennungen am Handgelenk führen dann.
Ja, dann, oh Gott, nein. Ja. Ja, nice shit. Also, genau, letzter Punkt waren, glaube ich, dann noch neue iPads, allerdings keine Pros, wie vermeintlich erwartet, sondern es gibt ein neues Air.
Ja, iPad Air in der 8. Generation, glaube ich.
Mit Pencil-Konfiguration.
Ja.
Und USB-C. Ich muss echt brutal aufpassen. So viele ähnliche Schlagworte. UVC, USB-C. Also jetzt sind wir wieder beim Daten- und Stromzufuhranschluss. Richtig. USB-C.
USB-Typ C, ganz genau. Ja. Multifunktional.
Mhm. Ja, da geht der Trend hin. Und das Volks-iPad gibt es immer noch, da haben sie nichts zu Anschlussmöglichkeiten gesagt, drum wahrscheinlich nach wie vor Lightning.
Ja, da kannst du ganz, ganz schwer von ausgehen. Es ist der Lightning-Anschluss daran.
Aber auch geiler Preis und geiles Gerät eigentlich, dieses, nennen wir es mal Volks-iPad, das neue.
Ja, es ist also
Preis-Leistungs-Verhältnis sagenhaft gut.
Für den Einstieg absolut in Ordnung. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, ich brauche kein Tablet und so ein iPad macht einfach für mich keinen Sinn. Aber das ist meine ganz eigene persönliche Geschichte.
Was ich überhaupt nicht kapiere, ist das iPad Mini. Und selbst das geht relativ gut. So gut, dass es immer noch am Leben ist.
Ja, das ist sogar teilweise besser gegangen als das normale iPad.
Ja, also who am I to judge? Egal, ja. Nur wenn ich es nicht verstehe, heißt das nicht, dass das irgendeine Relevanz hätte.
Ja, richtig.
Genau. Jetzt sind wir durch, oder? Jetzt sind wir durch mit der Keynote. Eine halbe Stunde später schon, ja. Und bereits erlegt der Apple Watch 6 und schon sind wir
mit der Keynote am Ende.
Mit der Keynote am Ende. Nee, war nett und nochmal, also ich behaupte jetzt einfach mal, die nächste begleiten wir wieder im Livestream und wenn das wieder auf den Dienstag fällt, vielleicht der ursprüngliche Plan war ja, können wir glaube ich leaken hier, die Keynote mitzunehmen, dann direkt im Anschluss ins Podcast-Studio zu hoppeln und eine extrem aktuelle Folge über die Keynote zu produzieren. Genau. Manchmal kommt es eben anders. Drum letzte Woche keine Aufnahme, nur der Livestream.
Weil wir haben eigentlich, können wir ja auch sagen, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass Heiko uns heute quasi wieder bei der Aufnahme begleiten kann.
Safe,
deswegen haben wir dann gesagt letzte Woche, nee, komm, dann lassen wir die Aufnahme sausen, machen halt nur die Keynote, weil zu zweit aufnehmen, ach, ist ja doch ein bisschen doof, ein bisschen schade, wenn Heiko nicht dabei ist.
Wobei es haben Heiko und ich jahrelang gemacht. Ging auch.
Ja, klar.
Aber man gewöhnt sich so dran. Ich finde es zu mehreren Podcasten sehr, sehr angenehm. Also zwei ist okay, aber es ist dann doch deutlich kurzweiliger, wahrscheinlich auch für den Hörer. Dazu gerne Kommentare, wie ihr das seht. Und nicht nur die Heiko-Heiko-Heiko-Fans, sondern vielleicht auch einfach mal ganz neutral. ich finde es kurzweiliger in einer größeren Gruppe.
Ja.
Aber jetzt ist es halt so. Mein Gott, wird man hat, nicht das erste, nicht das letzte Mal sein.
Genau, man kriegt halt eine andere Ansicht der Dinge nochmal auch rein, andere Meinung dann rein, ne? Wenn da zwei sich ihre Meinung um die Ohren kloppen, ist ganz nice, wenn drei oder vier sich die Meinung um die Ohren kloppen, ist es halt nochmal ein anderes Ding, ne? Ist halt so.
Ja, es kommen andere Gesichtspunkte dazu, genau, ja, und dadurch kurzweiliger.
Ja. Aber wo wir gerade davon sprechen, dann eine Rubrik, die wollten wir in Memory of Heiko nicht sterben lassen. Und zwar sein eingeführter Bereich der Retrospektive. Und wir haben heute den 23.09.
Ab in den DeLorean und zurück in der Zeit.
Was ist denn so, du hattest, was ist denn da am 23.09.1900 und?
Na? 83.
Passiert.
Das, weißt du, was jetzt passiert ist? Ich habe hier nämlich gerade die Auflistung. Jetzt dachte ich, ich bin super schlau, wenn du mir schon den 23.09. zuspielst. Und jetzt stelle ich fest, da steht ja überall 23.09. Drum habe ich mich jetzt hier ein bisschen schwer getan. Pass auf, was haben wir gesagt? Wir sprachen von 1983, also vor 37 Jahren, ist in Berlin die Deutsche AIDS-Hilfe gegründet worden.
Ja.
Wahnsinn. 37 Jahren, dieses AIDS-Thema haben wir schon seit 40 Jahren gehabt.
Krass. Ein bisschen länger sogar, glaube ich, weil die AIDS-Hilfe ist ja erst 4-5 Jahre, nachdem das so richtig publik wurde, gegründet worden. Ich meine, Ende der 70er kam das schon so richtig hoch.
Ist aber medial auch komplett verschwunden, gell?
Ja, ja. Ist ja auch.
Auch vor Corona schon. Also liegt jetzt nicht dran, dass die eine Sau durch die andere ersetzt wird und durchs Dorf getrieben wird. Nee. Man könnte fast meinen, das ist geheilt, aber na, ist nicht ganz,
ganz
so.
Ganz im Gegenteil. Ne? Aber es ist halt tatsächlich so, durch die Medikamente heutzutage kannst du es halt ordentlich behandeln, rauszögern. Also nicht heilen, aber behandeln und rauszögern die Konsequenzen. Und es ist halt immer noch unterschwellig natürlich so eine, das kriegen nur die Schwulen. Ne? Humbug, aber... Es ist halt immer noch unterschwellig gesellschaftlich so gesehen, ne? Und dadurch natürlich mit wenig medialer.
Aber da siehst du mal, was für ein Gewöhnungstier der Mensch ist, nicht? Das ist, 40 Jahre begleitet uns dieses AIDS-Thema jetzt schon. Also das ist ja für viele derer, die jetzt zuhören, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang. AIDS war vor ihnen da.
So sieht das aus.
Heftig, ja. Und da immer noch keine Heilung. Und das in einer Zeit, wo wir innerhalb eines halben Jahres Weltbevölkerung durchimpfen wollen gegen Corona. Könnte spannend bleiben.
Ja, wird's auch, definitiv. Ja, und vor allen Dingen, wir können froh sein, dass das AIDS-Virus nicht so ein mutationsfreudiges Virus ist wie das Coronavirus, weil sonst hätte das wahrscheinlich noch ganz, ganz anders.
Naja, aber du weißt ja, uns erzkonservativ-katholischen Evangelikalern, Gott, ja, zwei Worte, drei Aussprechfehler. Na, wir haben ja eh bloß einen Partner. Also kann gar nichts passieren.
Ich würd gerne mal das Weihwasser in der Kirche
im saufen? Labor untersuchen. Nein, ich nicht.
Nein, im Labor untersuchen lassen, nicht saufen.
10 Jahre zurück.
Wir sind
im Jahr 1973.
Genau,
in Deutschland. Und erstaunlicherweise wieder der 23.09.
Es ist unglaublich, ne?
Quelle Coincidence.
In Deutschland wird auf Initiative der Björn-Steiger-Stiftung die bundesweite flächendeckende Einführung der Notrufnummern 110 und 112 beschlossen. Auch das noch gar nicht so lange her, ne? 47 Jahre. Björn Steiger,
hat der mir Sohn, jetzt ehrlich gesagt nichts gesagt.
Ja, ist der Sohn des Herrn Steiger. Und Björn Steiger ist verstorben nach einem Autounfall, bei dem die Rettungskräfte nicht rechtzeitig vor Ort waren beim Autounfall, weil niemand der Vorbeifahrenden und Dahinkommenden wusste, wie man jetzt die Notfalleinsatzkräfte, also wie man jetzt die Feuerwehr oder die Polizei oder ein Krankenhaus erreicht, weil zu der Zeit wirklich noch jede Kommune ihre eigenen Telefonnummern für Feuerwehr und Polizei und so weiter hatten. Das heißt also, man musste erstmal wirklich irgendjemanden finden, der ein Telefonbuch hatte, der diese Nummer dann nachschlagen konnte oder sie vielleicht wusste. War halt wirklich zu der Zeit... war das normal quasi, dass es keine einheitlichen Rufnummern dafür gab. Und der Herr Steiger, dessen Sohn halt aufgrund dessen verstorben ist, der hat sich dann zur Lebensaufgabe gemacht, diese Notrufnummern einzuführen.
Eine tolle Geschichte eigentlich.
Ja, gibt sogar einen kleinen Doku-Part drüber. Ich glaube, der geht so 10, 15 Minuten. Aus so einer Doku-Reihe vom ZDF war das auch. Aber egal. Und am 23.09.73 hat er es dann geschafft gehabt, hat das politisch durchsetzen können auch. Und diese Notrufnummern wurden dann offiziell eingeführt und das flächendeckend und deutschlandweit. Und die Björn-Steiger-Stiftung ist übrigens bis heute noch aktiv, kümmert sich bis heute noch darum, um Notrufnetze, kommunale Notrufnetze und Notrufsäulen etc. pp. Zu unterstützen und zu fördern. Das heißt also, die fördern da auch wirklich mit Geld, dass diese Notrufnetze aufgebaut werden. Das kommt nicht alles aus dem Steuersäckel tatsächlich. Und die machen das Ganze auch weltweit. Das heißt also, die helfen auch in anderen Ländern, solche Notrufsysteme und Notrufnetze und einheitliche Rufnummern und so weiter zu etablieren und auszubauen und solche Netze aufzubauen. Also wirklich eine tolle Geschichte, die da passiert ist und wie gesagt international Schule gemacht hat.
Tolle Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und dann gehen wir nochmal, wie viele Jahre, mein lieber Carsten? Ich hab's gerade. 7 Jahre. 7 Jahre gehen wir dann nochmal weiter, ne?
Aber nach vorne diesmal.
Diesmal nach vorne.
Jetzt warte mal.
Du weißt, 10 Sekunden, ne?
Hört man überhaupt was? Ja, ich glaube schon.
Ja, klar.
Okay, das waren jetzt 14 Sekunden.
Ich bin mir meine Locken, hör mal.
Ja, das letzte Konzert von Bob Marley.
Ja.
Vor 40 Jahren. Heute. In Pittsburgh, Pennsylvania. Die haben heute andere Themen. Oh Gott.
Oh, jetzt sind wir aber schon wieder Meta hier. Ja.
Eben noch entspannt und jetzt schon wieder in den Vereinigten Staaten von U. Ja, auch, wusstest du, oh Gott, Robert Nesta Marley ist der richtige Name für Bob.
Ja.
Ja, vor 40 Jahren, sein letzter Auftritt.
Lang ist her. Absolut großartiger Künstler, ne? Bis heute ja noch verehrt und gefeiert.
Ja, und ich weiß gar nicht, da bin ich jetzt zu jung dafür, das sage ich selten. Wahrscheinlich so aus meinem Gefühl auf jeden Fall auch mit Inbegriff dieser ganzen Reggae-Culture, die ja dann doch eine relativ starke Subkultur darstellt.
Ja. Godfather of Reggae, würde ich fast schon sagen, ja.
Ja. Warum hat der nicht, da hört jetzt meine Allgemeinbildung auf, woran ist der gestorben und warum?
Ja, gute Frage.
Das, okay. Klick, die Tastatur. Wer hat die bessere Suchmaschine? Ich bin gerade bei Ecosia. Ah.
Also ich würde hier an der Stelle Wikipedia empfehlen. Kann ich eigentlich wirklich nur, Illness and Death. Ne?
Wow, 12 Kinder offiziell anerkannt. Ja. 11 leibliche und 1 adoptiertes.
Melanom. Okay.
Diversen Angaben aus seinem Heimatort und dem näheren Umfeld zufolge soll er allerdings 22 bis 46 leibliche Kinder. Oh, okay, der Mann konnte nicht nur musizieren.
Ja, weiß Bescheid, ne?
Aha.
Aber im Sinne der Rastafari-Tradition ist das, glaube ich,
Gloria
vertretbar.
Gloria von Turn und Taxis. Warum ist man so geprägt, dass einem gleich so ein Müll in den Kopf springt, wenn man sowas liest? Okay, lass mal's. Du stehst auf dem Schlauch. Gloria von Turn und Taxis.
Ja, die sagt mir schon was, aber...
Ich werde das Zitat hier nicht wiederholen, das musst du nachgoogeln.
Okay, liebe Hörer, bitte googelt das Zitat nach, weil Carsten möchte es euch auch nicht verraten. Ich bin ja nicht der Einzige, der hier zuhört.
Okay, da hat er wieder was gelernt. Er hätte Fußballer werden können, hat sich aber aufgrund seiner Rastafari-Ideologie nicht nach einer Verletzung operieren, respektive behandeln lassen.
Ja.
Okay. Und daraus ist ein metastiertes Melanom.
Nom. Unter seinem Fußnagel. Okay.
Krasse Scheiße.
Ja.
Okay. Und dann hat er sich in Rottach-Egern am Tegernsee behandeln lassen.
In der englischen Wikipedia steht übrigens, dass der Krebs schon vor der Verletzung bestanden haben muss, also quasi nicht durch diese Fußballverletzung ausgelöst wurde.
Okay.
Aber ja.
Und dann hat er sich von Bob Marley in Behane Selassie umtaufen lassen.
Ja.
Da sind wir wieder bei, vielleicht sollten wir wirklich mal, oder vielleicht machen wir ein Sidekick-Podcast-Projekt auf, weil diese ganzen Religionen faszinieren mich in letzter Zeit zunehmend.
Ja, eine Religionssendung, schwieriges Thema, harter Tobak, ne, mein lieber Carsten.
Extrem harter Tobak, wir haben ja schon so einen kleinen Ausflug in die Evangelikaler in den USA gemacht. Natürlich
ich
nur
werde
ganz,
jetzt nicht
ganz
noch mal
kratz.
Fragen, ob du dir die Doku vom ZDF Info schon angeschaut hast.
Natürlich nicht. Ich habe den Podcast von Hoxilla gehört und fühle mich sehr gut informiert.
Du musst dir die Doku auch noch dazu ansehen.
Aber
weil
wenn
das ist
ich
wirklich
jetzt hier
eine
durch
Erweiterung des
Bob
Wissens
Marleys
in dem Bereich.
Biografie so scrolle, würde ich den Abend gerne mit einer kleinen Recherche über die Glaubensgemeinschaft der Rastafari.
Der Rastafari?
Ja.
Ja.
Klingt,
du wirst
klingt
erstaunt
sehr
sein.
Spannend.
Du wirst erstaunt sein. Du hast zu wenig Garten.
Definitiv habe ich zu wenig Garten, aber ich glaube, das behauptet 99% der deutschen Bevölkerung von sich.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt der Rastafari-Kultur. Du brauchst unbedingt Garten, weil du brauchst so gewisse Sachen zur Ausübung der Religion, die du durch deine eigene Hände Arbeit schaffen musst.
Okay, magst du es jetzt bei dem Teaser belassen? Wir sollen alle googeln, oder?
Ja. Das mag ich jetzt dabei belassen. Wenn du mir keine Zitate von Gloria von Ton und Taxis,
ich sag's dir nach der Sendung gerne, aber ich bin der Ansicht, das gehört hier, das ist eine Art der Polemik, die wir hier aus der Sendung raushaben wollen.
Ja, und ich möchte auch nicht andere Leute zum Drogenkonsum anstiften, also dementsprechend.
Das ehrt dich.
Ja.
Gut. Apropos Drogenkonsum. Wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich habe mich mal wieder ein bisschen echauffiert. Und du bist natürlich wieder mal The Cure. Und konntest mich aufklären.
Ich kann nur nicht so gut singen. Schon gar nicht von Katzen.
Sollen wir die nächste Einspielung machen? Ich bin extrem genervt in letzter Zeit. Datenschutzgrundverordnung hat einen Gang zugelegt. Und wahrscheinlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht nur mir geht. Wo immer ich auch hinsurfe, werde ich extrem abgenervt in letzter Zeit von sehr, sehr umfangreichen und nachhaltigen Sicherheitseinstellungsbestätigungsaufforderungen.
Ja,
so ein Wort gibt's auch nur auf Deutsch, gell?
Cookie-Einstellungsaufforderungen, ja.
Und wir hatten den ganzen Bums ja schon mal, was mich extrem mit am meisten nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, das kommt bei den gleichen Seiten im regelmäßigen Turnus hoch. Also sprich, ja.
Aber das hat eine andere Bewandtnis.
Fang erstmal an, woher kommen diese, was ist passiert, dass jetzt diese nervigen Pop-ups andauernd auftauchen?
Ja, also du wirst ja gemerkt haben, seinerzeit war es ja so, dass du einfach nur so einen Balken hattest und dann bestätigen musstest, ja, wir benutzen Cookies, ja, okay, akzeptieren. So, mehr war da ja auf diesen Bannern nicht drauf.
Check.
Genau, das ist aber halt so nicht zulässig nach der DSGVO, sondern es muss klipp und klar erstens erkennbar und zweitens erklärbar sein, also auch für den DAO mehr oder weniger erkenntlich sein, welche Cookies verwendet werden und wie das funktioniert. Also was genau wie funktioniert und an welchen Stellen. Dazu gehört also, dass jede Internetseite eine sogenannte Erklärungsseite für diese ganzen Cookies mit dazuschalten sollte, die auch über diese Banner erreicht werden kann. Und dass ich halt genau überprüfen können muss, welche Cookies ich denn jetzt tatsächlich zulassen möchte. Dies gilt übrigens nicht für funktionale Cookies, die von dem Webseitenbetreiber selbst ausgespielt werden. Also das heißt, wenn ich jetzt als Webseitenbetreiber einen Cookie auf deinen Rechner setze, nur um die Funktion der Webseite sicherzustellen, dass nur du deine Daten gerade angezeigt bekommst, dann vielleicht ist das ein sogenanntes funktionales Cookie und dafür brauche ich keine Zustimmung, dafür muss ich auch nicht extra unterrichten. Das reicht, wenn ich das in der Datenschutzerklärung benenne, dass man so ein funktionales Cookie benutzt. Es darf aber nicht von einer externen Seite kommen, es muss direkt von demselben Server kommen.
Ne, du, vielleicht ist auch nicht jeder mit dem Begriff Cookie so oft du wie du und ich.
Ja, das ist ein Keks halt, ne?
Ja, sind Mini-Textfiles, in denen Informationen über dich, dein Surfverhalten, dein Browserverlauf etc. Gespeichert werden und die kann der Browser auslesen und mit deren Hilfe ist es dann auch Läden wie Amazon möglich, halt punktgenau dein Interessengebiet wiederzugeben.
Ja, wobei man muss das ein bisschen genauer sagen, also in diesem Textfile wird eigentlich nur eine ID gespeichert, also eine Nummer, eine einmalige Nummer. Ja, und beim Aufruf einer Webseite kann halt, ob es Amazon oder Google ist, auf dieses Textfile wieder zugreifen auf dem Computer und diese Nummer lesen. Genau. Und anhand dessen, wo ich mich da rumtreibe und welche Dienste im Hintergrund auf diese Textdateien zugreifen, kann ich dann halt entsprechend dieses Nutzungsprofil erstellen. Ja, ob es jetzt Facebook, Google oder wer auch immer ist. Ja, und was halt mittlerweile klar ist, ich muss halt auswählen können, welche Cookies ich zulasse. Ne? Das ist dann zum Beispiel, also beim Spiegel ist es zum Beispiel noch so schwierig, weil der gibt mir die Auswahl, ich mache eine kostenpflichtige Mitgliedschaft oder ich stimme zu. Aber eigentlich, und dann gibt's einen kleineren Link unten drunter oder sie klicken auf unser Privacy Center und können die Einstellung selbst wählen. Das ist eigentlich noch nicht so ganz hundertprozentig okay. Eigentlich muss dieser kleine Privacy Center, sie können selber einstellen, viel größer sein. Der muss eigentlich genauso groß sein wie der Zustimmen-Button, selbst einstellen. Ja, aber gut, das sind so diese juristischen Feinheiten. So, und wenn man dann da jetzt mal, ich habe es jetzt mal hier bei Spiegel gemacht, auf dieses Privacy Center klickt, dann sieht man halt, welche Anbieter denn da mit dahinter stecken.
Und das sind dann viele.
Dann kommt hier so eine 1 plus X, also Informationen auf Gerät speichern. 1 plus X AG, Active Agent von der Addition Technologies AG, Ad Alliance GmbH, ne, das sind so Werbenetzwerke.
Klingt der, ne? Du mal, aber das, du gehst jetzt hoffentlich nicht alphabetisch die ganzen Drittanbieter durch. Es sind viele.
Es ist wirklich eine Menge, vor allen Dingen halt auch die verschiedenen Auswahlen dazu. Ne? Also das geht personalisierte Inhalte, personalisierte Anzeigen, Auswahl von Anzeigen, Anzeigenprofil, Anzeigenleistung, Inhalte, Leistung, Marktforschung. Also du hast dann halt auch noch zig Varianten. Ne? Dann hast du noch Google, die ganze Google-Werbenetzwerksgeschichte.
Aber nochmal, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins Detail reingehen. Also Fakt ist.
Ja, dieses Detail ist aber der Hintergrund des Ganzen.
Ja, aber den haben wir doch schon durch. Sag mal. Ich weiß, du hast einen Anspruch auf Vollständigkeit und nichts für ungut, aber auf jeden Fall. Genau, also was ich immer mache, ist, ich suche mir dieses persönliche Einstellungen definieren und dann habe ich den Eindruck, dass die schon sehr, sehr stark entschlankt sind. Also ich muss da ganz, ganz wenig deaktivieren.
Das kommt auf den jeweiligen Anbieter drauf an. Also da gibt es halt die Vorzeigekandidaten. Wie zum Beispiel eine heise.de, da ist das wirklich, da kann ich auf bearbeiten, dann habe ich wirklich nur funktionale Cookies erstmal als erste Auswahl.
Das sehe ich aber häufiger.
Gesetzt, ne? Ja, auch wenn es seriöse Unternehmen sind, die geben so eine Vorauswahl einfach vor, um
das seriös zu machen. Eine minimalinvasive Voreinstellung.
Genau. Ja, richtig.
Und dann gibt es andere, da finde ich dann schon meistens nicht ganz offensichtlich, aber eben hinterm zweiten, dritten Reiter eine ganze Latte von noch aktivierten Diensten, die sich dann im Normalfall mit einem Klick leicht deaktivieren lassen, aber das richtig. Muss halt, ja. Und es ist irre nervig und vor allen Dingen, es ist halt repetitiv. Es ist nicht so, dass du es einmal machst und dann auf Lebzeit von dieser Seite sicher bist, sondern
es ist theoretisch schon so gedacht, sagen wir es mal so. Nur da machen natürlich die Browserhersteller nicht mit, weil die natürlich auch mittlerweile auf dem Privacy-Zug aufgesprungen sind, sei es Firefox, sei es Google Chrome oder sei es jetzt halt bei Apple der Safari mit dem letzten Update, der das halt auch sehr, sehr streng gezogen hat jetzt mit dem letzten Update, gerade der Safari. Und diese Cookies quasi nicht mehr auf die Lebensdauer behalten, die der Cookie vorgibt, sondern von sich aus sagen, nö, das lasse ich jetzt hier nur noch für maximal 24 Stunden oder für maximal die Sitzung zu. Mhm. Und dann kann es dir halt echt passieren, dass du den halt zuklappst, eine halbe Stunde später wieder aufklappst und auf der gleichen Seite die Cookie-Abfrage wieder hast, weil deine Sitzung zwischenzeitlich halt beendet war und Apple da sagt, nee, komm, das geht zu weit, wenn diese Cookies da gespeichert bleiben.
Ist anstrengend.
Na, ist so, aber ja. Ne? Du kannst natürlich auch diese ganzen Do-Not-Track-Maßnahmen und Anti-Tracking-Funktionen der Browser kannst du natürlich auch deaktivieren. Ne? Kannst du machen. Ne? Musst du dich ein bisschen mit den Einstellungen
des Browsers befassen. Das ist so ein bisschen aber auch das Problem. Dadurch, dass das so ewig nervt, mag der eine oder andere gewillt sein zu sagen, ja, hab mich gern und ich nehme den schnellsten Weg hier raus und auf die Weise mehr aktiviert, als er es normalerweise möchten würde. Und ich bin auch schon zwei, dreimal kurz davor gewesen.
Genau, Carsten, aber genau das ist der Punkt, warum die Browserhersteller halt da mittlerweile gezogen haben und gesagt haben, nö, wir nehmen das jetzt hier selber in die Hand und setzen das so restriktiv quasi, dass egal ist, ob der Nutzer quasi auf alles akzeptieren klickt, ne, weil der Browser löscht das halt nach der Sitzung. Fertig, in, aus. Ne. Sozusagen, weil die User in Anführungsstrichen so doof sind und immer einfach nur auf akzeptieren klicken. Mhm.
Haben wir über Jahrzehnte durch AGB gelernt. Ne? Wer kann sich denn dafür die Zeit, das alles durchzulesen?
Ach ja, ich höre mir das immer in Podcasts an, die AGBs. Nein, Quatsch.
Zum Einschlafen.
Ja, genau. Ist auch schon ein Running Gag mittlerweile.
Aha.
Der AGB. Nee, aber das ist tatsächlich so der Hintergrund dieser ganzen Geschichten mit den. Ja, und die DSGVO ist da halt die Auslegung der DSGVO. Also die DSGVO selber hat sich nicht verändert, sondern die juristische Auslegung hat sich ein bisschen verändert, nachdem halt die ersten Bußgelder jetzt auch und die ersten gerichtlichen Feststellungen halt auch vorbei sind, durch sind und so weiter. Weil das war ja damals noch so ein Thema, wo ja der eine oder andere sagte, oh, da müssen wir es jetzt erstmal eigentlich auf einen Rechtsstreit ankommen lassen und auf eine Juristerei und auf einen EuGH oder so, um zu wissen, wie geht man damit jetzt korrekt um?
Ja, was ist eine Phase hier?
So ein Thema. Und wie gesagt, das ist jetzt halt, so muss ich es korrekt umgehen damit machen. Ja. Ich kann natürlich als Webseitenbetreiber auch auf diese ganzen Werbenetzwerke, Google-Dienste und so weiter verzichten. Ne? Ich sage nur Spiegel Paywall. Ne? Und dann habe ich nur das funktionale Cookie. Also quasi nur das mich gegenüber des Webservers authentifizierende Cookie. Dann habe ich gar keine Drittanbieter-Cookies drin. Und dann muss ich nicht mal mehr eine Warnung einblenden. Ja. Bums.
Also überlegt's euch. Ja, wer macht das schon? Online-Marketing ist so groß. Ja. Und die Zeche zahlen wir.
Ja. Wir wollen doch alles umsonst haben. Ja.
Ja, stimmt auch wieder.
Irgendwie müssen wir es bezahlen.
Und ja, aber stimmt. Nee, das ist ein verdammt guter Punkt. bisschen Demut. Ja, wir gehen immer davon aus, dass alles für Umme und sofort da ist. Ja. Wir zahlen mit unseren Daten, das muss sich jeder klar machen. Und Wende, ja, Zeitung kostet Geld, Online-Artikel kostet nichts, aber es gibt halt immer eine Währung, nichts ist umsonst. Ja. Das macht man sich wahrscheinlich, und in dem Fall auch ich, sich nicht regelmäßig und häufig genug bewusst, dass man da Dienste nutzt, die eigentlich Geld wert sind.
Ja, Wikipedia startet ja jedes Jahr, ich glaube im November und Dezember, ihre jährliche Spendenaktion. Mhm. Ne? Und da hatte ich vor ein paar Jahren halt auch mal so ein Gespräch, ne, mit einem, der da sich so drüber markiert, boah, diese Spendeneinblendung hier bei Wikipedia, die nervt ja voll.
Soll sie und,
ja. Ja, genau. Und habe ihn mal so gefragt, sag mal, wie viel nutzt du denn die Wikipedia? Ne? Ja, also so 3-4 Mal die Woche benutze ich die. Aha, okay. Und hast du jemals schon mal irgendeinen Cent dafür bezahlt? Ne, wieso? Die ist doch kostenlos. Mhm. Aha. Die ist kostenlos. Du meinst also auch der Betrieb, der Server und die Infrastruktur und diese riesen Datenmengen vorzuhalten, das ist alles umsonst. Das kostet alles kein Geld. Ja. Oh, Respekt. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja.
Jetzt bin ich geerdet.
Jetzt bist du. Ja, ich wollte gerade schon sagen, Carsten, Stille tut nicht gut im Podcast.
Ja, bei dir weiß man ja nie. Normalerweise holst du nur kurz Luft und setzt zur nächsten Predigt an.
Nein, doch.
Und schon wieder Stille. Was ist denn los mit dir heute, Dicker? Erzähl mir mal, was für einen Fernseher du hast.
Ich?
Ja?
Ich habe einen LG, einen Samsung. Ja, reicht auch. Wieso?
Ja, aber relativ neue Geräte, oder?
Ja. Ach, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst.
Irgendwas ist heute los mit dir, Marian. Ich kenne dir anders.
Na, ich war tatsächlich im Kopf noch bei deiner Erdung und dem Spendensystem. Und,
hat er das ernst gemeint? Ist er jetzt wirklich geerdet oder lügt er mich an hier im Podcast?
Ja, ich glaube, für den britischen Fernseher, um den es jetzt gehen soll, wäre es auch besser, wenn dieser geerdet gewesen wäre.
Ja, Marian, der Mann, der jede noch so großartig subtile Überleitung zunichte macht.
Ja, danke.
Geerdet. Also, alter Fernseher in UK.
Mhm. Hat 2200 Haushalten tagsüber eine Internetstörung besorgt.
Krasses Juhu. Ding.
Mhm. Ja.
Also ich wiederhole, ein alter Fernseher hat ausgereicht, um ein komplettes Dorf internettechnisch, nicht lahmzulegen, aber auf jeden Fall hart zu reduzieren.
Ja, auf jeden Fall in Richtung des 19. Jahrhunderts quasi zu
katapultieren.
Katapultieren, ja. Entschuldigung, Carsten, ich kann es gerade nicht überspielen, aber ich glaube, du hast gerade ein Bildschirmproblem, weil ich sehe dich im Dokument hin und her springen, aber irgendwie scheinst du nicht zu sehen, was du tust.
Ich muss meine Fernseher überprüfen. Irgendwas ist hier passiert. Die Bildschirmhelligkeit
Ich hoffe, die Internetleitung ist nicht ausgefallen.
Nee, dann noch hörst du mich ja. Alles gut. Jetzt schauen wir einfach mal.
Nein, aber das ist tatsächlich so gewesen, hat sich einer in Großbritannien einen gebrauchten Fernseher gekauft und hat 18, und das ist eigentlich das Krasse, 18 Monate lang in Aberhosan, wo war das? In der Grafschaft Bovis, keine Ahnung. Wo das ist, 18 Monate lang den Internetzugang von dem ganzen Dorf gestört mit einem gebrauch gekauften Fernseher. Internet über Fernsehkabel ist ja nun hier auch in Deutschland mittlerweile echt ein Thema. Ich weiß nicht, wie hast du deinen Internetanschluss, Carsten, auch übers Fernsehkabel oder noch klassisch über eine Telefonsteckdose? Nee,
Glasfaser.
Richtig Glasfaser? So richtig Glasfaser? Oder?
That's what they call it and that's what I pay for.
Ja, die Frage ist ja, kommt die Glasfaser wirklich bis zu dir ins Haus, bis zu deinem Modem?
Ja, das ist der Vorteil. Wir haben ja diese Sparkasse hier auch im Haus und von daher ist die Anbindung recht stabil.
Ja, ja. Und dein Modem ist dann wirklich mit so einem kleinen, feinen, süßen, weißen Glasfaserkäbelchen.
Ja, mit dem Mini-Nupsi, den du da ganz vorsichtig einführst in.
Ja, Tatsache. Ja, das ist nice. Die meisten haben ja nicht diesen Luxus, direkt über so eine Faser online gehen zu können und nutzen dann natürlich das Fernsehkabel dafür, weil es halt tatsächlich da neben einer Glasfaser auch so hohe Bandbreiten bringen kann. Und es gibt natürlich immer wieder auch viele, die sich darüber natürlich auch mokieren und ich habe hier meine Probleme und habe hier immer wieder Störungen im Fernsehkabel und der Anbieter ist scheiße. Wenn man jetzt mal auf den Bericht da guckt, vielleicht ist es nicht der Anbieter, vielleicht ist es euer Nachbar, der ein scheiß Fernsehgerät hat. Oder im schlimmsten Fall, vielleicht ist es sogar eure Hausverkabelung. Also vielleicht solltet ihr mal euren Vermieter ansprechen, dass der mal ein bisschen Geld investiert und die Hausverkabelung erneuert. Auch das ist nämlich so ein Haken daran, wenn ich das Fernsehkabel fürs Internetzugang benutze und das irgendwie eine Verteileranlage aus den 80er Jahren, als die Telekom damals noch, als die Deutsche Bundespost damals noch den Kabelanschluss geliefert hat. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Und hier in Großbritannien, wo das 18 Monate gestört war, die haben auch sehr lange gebraucht, das 18 Monate gebraucht, um das zu finden und haben auch erst Kabelanlagen ausgetauscht und
ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Du hast nämlich vorhin gesagt, er hat 18 Monate lang das Internet in dem Dorf negativ beeinflusst. Ich glaube, richtig formuliert heißt es, die Betreiber haben 18 Monate gebraucht, um die Fehlerquelle zu finden. Weil sie natürlich auch alle 2200 Haushalte, nein, nicht mehr, Haushalte oder Menschen, Nutzer betreffen.
Haushalte, wirklich Haushalte.
Ja, geh da mal durch und find in jedem Haushalt irgendwelche Störstellen.
Oh nein, 2200 Einwohner, Entschuldigung, 2200 Einwohner.
Naja, dann sind es 1500 Haushalte, weiß der Geier was. Ja. Aber die willst du auch nicht einzeln durchgehen und jedes angeschlossene Gerät durchmessen. Also sie haben 1,5 Jahre haben sie gebraucht, um diesen Drecksfernseher zu finden, der das ganze Dorf lahmgelegt hat.
Also ich kenne das hier aus meinem Kabelstern ja auch schon, diese Geschichte. Jetzt habe ich hier das große Glück, halt eine relativ direkte Anbindung zu haben über das Fernsehkabel, also nicht eine riesengroße Siedlung hier dran hängen zu haben. Aber es hat halt auch eine Einstreuung, ne? Also eine Störung, die quasi das Internet in der Form beeinträchtigte, dass ich ganz kurze Latenzverschiebungen hatten, die aber halt, wenn man einen eigenen Server betreibt, halt bemerkbar sind, die jetzt so normal für einen Internetnutzer gar nicht bemerkbar gewesen wären. Es sei denn, er streamt hardcore auf Twitch oder was in hoher Bandbreite oder irgendwas in der Art. Und auch hier hat mein Anbieter fast 4 Wochen gebraucht, um den Verursacher der Störung, und das war ein kaputter Verstärker in einem der Nachbarhäuser, der diese Einstreuung verursacht hat, zu finden. Weil das ist nicht einfach, so eine Einstreuung, weil die sind ja alle miteinander verbunden, die Kabel, ne? Und dann musst du wirklich quasi durch Signalpeilung, okay, wie stark ist hier das Signal, wie stark ist hier das Signal, musst du das quasi echt meterweise, hausanschlussweise eingrenzen, bis du halt immer stärker an dieses Einstreusignal rankommst, ne? Und wenn du dann noch irgendwelche Verstärker hast, die das zusätzlich noch verstärken, dieses Störsignal, dann findest du das noch schwieriger. Also ich werde mich da immer dran erinnern, Hochfrequenz ist scheiße, sagte mal ein ehemaliger Meister zu mir. Und ja, das ist Hochfrequenztechnik, HF-Technik, und die ist halt mega empfindlich. Ne? Jeder kleinste Scheiß kann die in irgendeiner Form beeinflussen. Höhere Luftfeuchtigkeit und was auch immer. Wir haben das in der WLAN-Folge, glaube ich, auch schon mal erörtert. Und das ist einfach mega mies, sowas zu finden. Ja.
Das ist auch ein schönes Thema, wenn es um das Thema Powerline geht.
Ja, 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 ja.
Bei ja. Powerline nutzt ja auch quasi deine Stromleitung als Datentransportmittel.
Ja, und sorgt dadurch auch in anderen Geräten zu Störungen und andersrum gerade so diese billigen LED-Lampen. Ne? Die ist voll toll, spart mir eine Menge Strom. Wieso geht denn jetzt mein WLAN nicht mehr richtig? Mhm. Seitdem ich diese, ja, mein WLAN ist scheiße, das liegt nicht an den
LED-Lampen. Ja, genau, den Schluss musst du halt ziehen. Seit wann hast du diese Problematik laufen? Und dann, nur meistens verbindet man es ja nicht.
Nein, das kann ja, wie kann denn so eine LED-Lampe, also, die kann doch nichts damit zu tun haben.
Ja, also, ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, einen Glühlampenwechsel mit WLAN-Störungen in Verbindung zu bringen überhaupt. Was hast du denn an dem Tag, seit wann geht's denn nicht mehr? Ja, seit Mittwoch. Was hast du denn gemacht am Mittwoch? Ja, nix. Ja, also, weil das ist halt zu alltäglich, deine Glühbirne auszuwechseln. Aber kann Effekt
haben. Naja, aber wir reden halt nicht über eine normale Glühbirne, die du ausgewechselt hast, sondern du hast dann halt irgendwie so dein super Schnäppchen LED-Lampen-Dingen von eBay oder Amazon. Und wir reden jetzt nicht hier über Amazon Basics-Produkte, die tatsächlich eine gewisse Qualität mitbringen, sondern wir reden wirklich
also über
wir reden wirklich über diese 1,50 Euro LED-Lampe von Xingdong oder so. Die dann halt echt ein mega...
Wer sparen will, zahlt doppelt, heißt es doch, oder?
Wer zweimal kauft, kauft öfters, heißt das, glaube ich.
Ja, da ist auch Wahrheit drin, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Version. Ja, nette Geschichte.
Ja, war auf jeden Fall, hat mir ein Schmunzeln gebracht. Ne?
Ja.
Aber ich kann halt den Anbieter auch verstehen, warum er da so lange gebraucht hat.
Weil ja, ich halt so einen Fehler zu finden, da muss, also auf die Idee musste erstmal kommen.
Ja. Ja. Und aber wo wir schon bei Kabel
sind.
Genau, bei Kabel-Internet sind oder so rum, ja. Weil es sind 20.000 Fritzboxen verschrottet worden. Mein Gott.
Das hören jetzt ein paar Hersteller wahrscheinlich recht gerne.
Ein paar hören das gerne, ein paar andere werden das sicherlich auch mit einem weinenden Auge sehen, weil so eine Fritzbox ist ja doch ein recht multifunktionales Teil. Was hätte man damit dann noch machen können, auch wenn man die jetzt nicht mehr an einen Kabelanschluss benutzt hätten können? So. Ja, ich weiß nicht, ob es einer mitbekommen hat, da gab es einen Rechtsstreit zwischen der Firma Vogue Media, die gebrauchte Fritzboxen, die gebrauchte Fritzboxen im Internet verkauft hat für einen Kabelanschluss. Es gibt ja mittlerweile diese Routerfreiheit, ne? Also ich kann mir ja meinen eigenen Router kaufen und den an meinem Anschluss quasi nutzen, nach meiner Wahl. Und die Firma Vogue Media, die hat gebrauchte Fritzboxen von Unity Media abgekauft, also von Kunden, die quasi gekündigt haben oder eine neue Box bekommen haben oder wie auch immer, hat diese abgekauft und hat die aber mit der freien AVM-Software bespielt. Also das heißt, die haben nicht die Unity Media-Software da drauf gelassen, sondern haben die von AVM auch gar nicht so leicht verfügbare Software, also die kriegt man nicht mal so eben, genommen und haben die auf diese Fritzboxen gespielt, auf diese Unity Media Fritzboxen und damit quasi das Produkt verändert und im Internet verkauft. Und das hat AVM gar nicht gerne gesehen, dass die da sowas machen mit diesen Boxen und haben die verklagt und haben gewonnen. Ja, Punkt. Und ja, AVM hat sich halt berufen auf das Simlock-Urteil von 2004. Ja, Simlock.
Oh Gott, klingelt noch was?
Oh ja. Prepaid-Handys?
Ich würde dieses Handy gerne kaufen, aber kann ich auch Karte wechseln? Na, genau. Kannst du nichts, ist gesimlockt. Oh, brauche ich Modding-Software? Oh, das waren Zeiten. Ja. Ja, Mann, was wir da rumgeschraubt haben, ohne zu wissen, was wir tun. Und was wir Zeugs darauf gespielt haben auf die Telefone damals. Junge.
Wie gesagt, solange man das noch im privaten Kleinen gemacht hat, hat damals da keiner wirklich was gesagt und es war eigentlich auch jedem egal. Es ging ja wirklich um die gewerbsmäßige Geschichte. Ne? Irgendwann fingen ja wirklich an, Händler das wirklich gewerbsmäßig anzubieten. Hier, wir anlocken für 30 Euro dir dein Prepaid-Smartphone. Und da ging das dann damals los und das ging dann halt bis vor dem BGH, bis vor dem Bundesgerichtshof und das war dann 2004 und da ist dann das Urteil erfolgt, dass das gewerbsmäßig nicht erlaubt ist. Ja, und auf dieses Urteil hat sich AVM berufen und ein Verkaufsverbot erwirkt. Das hat auch Bestand. Vogue Media hat keinen Einspruch mehr eingelegt dagegen, hat diese 20.000 Fritzboxen, die sie noch im Lager hatten, an ihren Lieferanten zurückgegeben und haben und der Vorlieferant hat die wohl verschrottet. Ob dieser Vorlieferant jetzt Unity Media war oder noch eine andere Firma dazwischen saß, das weiß ich jetzt nicht. Und konkret war der Vorwurf oder die konkrete Urteilsbegründung war tatsächlich eine unzulässige Produktveränderung. Also es ist wirklich hier
durch im Firmware. Endeffekt, ja,
genau, unzulässige Produktveränderung durch Software. Die Vogue Media hat sich übrigens auf Elektrogerätegesetz berufen und gesagt, hey, ja, wir sichern doch hiermit zu, dass Geräte nicht weggeworfen werden müssen. Also quasi im Elektrogerätegesetz steht ja drin, dass man auf Nachhaltigkeit und blablabla, Wiederverwendbarkeit und so weiter und so fort. Darauf hatte sich Vogue Media berufen, aber da hat das Gericht gesagt, ja, aber das steht nicht oder das überwiegt nicht den Markenrechten und den Rechten der Produktinhaber an ihrem Produkt und ihrer Software.
Und das zeigt aber auch was anderes, was wir jetzt zum Beispiel bei Tesla auch recht plakativ sehen. Wie ziehe ich diesen Satz jetzt auf? Die Bedeutung von Software in neuen Produkten. Also es ist wirklich das haptische, physische, was man in der Hand hat, was man sagen würde, das ist meine Fritzbox, dieses Kunststoffgehäuse mit Elektronik drin, ist nur ein kleiner, wahrscheinlich sogar unter 50% Teil des Produktes. Mhm. Und das wirkliche Herz ist mittlerweile in der Software.
In der Software, ganz genau. Das ist so. Ne?
Das ist das, also was ein Tesla über alle anderen E-Fahrzeuge hebt. Ja, ja, sicher die Batterieleistung hier und da, aber der Hauptunterschied ist einfach das Zusammenspiel von Software und Hardware. Und das wird ausschließlich durch die Software bereitgestellt.
Richtig, richtig. Also ich kann ja mittlerweile völlig problemlos ein Gerät in Hardware herstellen, was sogar besser ist als eine Fritzbox, wenn es jetzt wirklich nur um die reine Hardware geht. Mhm. Aber solange die Software nicht ansatzweise daran kommt, wird das trotzdem der Markt nicht annehmen. Das ist einfach so. Also die Software spielt mittlerweile bei solchen Produkten eine richtig wichtige Rolle. Und AVM hat auch nochmal betont, es geht denen bei dem Urteil nicht um den Privatmann, der jetzt vielleicht eine gebrauchte Fritzbox bei eBay schießt und sich dann da mit entsprechender Kenne, und da braucht man ein bisschen Kenne zu, dann die freie Software da drauf spielt, um die dann wieder in Betrieb zu nehmen in irgendeiner Form oder so. Darum geht es denen gar nicht. Das sollen die Privatleute sollen das machen, juckt denen nicht, das supporten die sogar, weil tatsächlich AVM sogar in einigen Foren unterwegs ist und tatsächlich, ja, wenn auch verdeckt in den meisten Fällen, durchaus ein bisschen Unterstützung gibt, um da weiterzuentwickeln, weil die sich natürlich da auch dann Ansätze von rausziehen für ihre eigene Weiterentwicklung, weil da sind dann natürlich manchmal interessante Ideen dabei. Nee, ich sag nur, die ganze Smart-Home-Geschichte in der jetzigen Fritzbox, das ist eigentlich eher, das ist aus der Community-Geschichte, aus ein paar Jungs, die damals den FIEM-Server auf die Fritzbox portiert haben, eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ne? So ist das bei AVM dann irgendwann ein Thema geworden mit dem Smart Home und das wirklich zu integrieren, Steuerung übers Telefon und. Ne? Weil sie das ja, das DCT ja auch mit drin haben, das deckt. Ist halt, wie gesagt, gewerbsmäßig immer ein anderer Punkt, ne, wie wenn da Privatleute dran rumfingern. Nur bei Tesla geht das ja in eine ganz andere Richtung. Also bei Tesla ist ja so, wenn du da, selbst wenn du da als Privatmann an deiner Software rumbastelst, kann es ja dir passieren, dass sie dir dein Auto stilllegen. Hier in Europa jetzt noch nicht gehört, aber in US schon gehört. Gab es ja dann auch diesen Boosting-Mod, den man wohl relativ simpel machen kann mit dem Mikrocontroller, wo das Fahrzeug, obwohl das eigentlich nicht wirklich erkennbar ist für die Software, aber wo Tesla jetzt so trickreich die Software verändert hat, um diesen Mod dann halt trotzdem zu erkennen, ja, was dann schon eher in Richtung Katz-und-Maus-Spiel geht, à la Apple und Jailbreaker und so weiter. Mhm. Also das, ich
weiß nicht, ob das. Typisches Thema, ja. Ja, auch Cybersecurity ist ja das Gleiche. Irgendwer kommt mit einem neuen Break, die Security-Firmen müssen darauf reagieren und so weiter, Katze, Maus.
Mhm. Ja, wo wir gerade Jailbreak angesprochen haben, Jailbreak für iOS 14, der Checkrain Jailbreak ist ja auch aktualisiert worden für iOS 14, funktioniert aber nur bis zum iPhone 6S, also iPhone 6S und SE der ersten Generation, alle iPhone 7, iPhone 8 und so weiter gehen erstmal nicht.
Okay.
Mhm.
Nice. No. Und wie kommen wir jetzt von Fritzboxen zu AirPod-Nachbauten?
Vermeintlichen AirPod-Nachbauten.
Genau so, wir sind ja schon da.
Sagen, ja. Ja, das ist schon ein paar Tage her. War letzte Woche, Anfang, Ende, Mitte letzter Woche, keine Ahnung. Ich müsste jetzt draufklicken auf den Link, aber du hast doch bestimmt schon draufgeklickt auf den Link.
Nö.
Du siehst doch das Datum bestimmt.
Ich sehe ein 404 not found. Also an dem Link arbeiten wir noch.
Ja, an dem Link müssen wir noch arbeiten. Dann ist da scheinbar etwas dran geändert worden an dem Beitrag. Auf jeden Fall gab es da eine witzige Geschichte. Ja, was hast du gemacht?
Ein L hinzugefügt. Der Artikel ist vom 14.09.
14.09. Guck mal. Und zwar gab es da eine witzige Geschichte. Und zwar hat der US-Zoll eine ganze Menge vermeintlicher AirPods beschlagnahmt. Ja.
Wow. Oh, nein. Ja. Oh, doch.
Ja, du bist heute nicht sehr reaktiv, Carsten. Ich rede zu viel.
Ich fix hier deine Links gerade. Come on.
Das war eine falsche Entscheidung, du kleiner Schwert.
Ja, genau. 2000 Stück vermeintlich gefälschter Apple AirPod E-Buds und hat sich auch noch wirklich, der Zoll hat sich wirklich damit auch noch auf Twitter gerühmt. Hier, guck mal, haben wir konfisziert gefälschte AirPods. Und das Geile ist halt schon, auf den Bildern von dem Zoll sieht man OnePlus Buds. White. Aha. Mit dem OnePlus-Logo, kein Apple-Logo nirgendwo, auch nirgendwo vermeintlich, dass das ein Apple-Produkt wäre. Ja, also die OnePlus Buds, also auf den ersten Blick sehen sie den AirPods vielleicht ähnlich, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das keine AirPods sind.
Ich sehe gerade die Eigenbeschreibung der US-Behörden. Man schütze die amerikanische Öffentlichkeit Tag für Tag vor den verschiedensten Gefahren. Das Abfangen dieser gefälschten Ohrhörer zeige die Wachsamkeit der Zöllner. Oh yeah. Law and Order Security.
Ja. Blöd nur, wenn die vermeintlich gefälschten Ohrhörer gar keine gefälschten Ohrhörer sind, sondern Ohrhörer einer anderen Marke.
Oh Mann.
Das ist schon echt eine üble Nummer. OnePlus hat das dann allerdings auch marketingtechnisch ausgeschlachtet. Also die haben das für sich genutzt und mit dem Zwinker-Smiley, hey, gib sie uns dann mal zurück. Mhm. Das sind unsere, nicht Apples.
Das ist meins.
Fand ich aber halt echt ein bisschen was zum Schmunzeln. Zumal es ja halt wirklich auch Geschichten gibt, die wirklich ganz verquer gehen mit dem Zoll, also wo Ersatzbatterien, die de facto in keinster Weise auch nur behaupten, dass sie ein Apple-Produkt sind, aber halt für Apple-Produkte hergestellte Ersatzbatterien beschlagnahmt wurden, konfisziert wurden und so weiter und so fort. Und Das hat schon etwas krude Auswüchse mit dem US-Zoll. Also, Ist ein anderes Thema, wenn da irgendwie gefälschte Apple-Logos drauf sind oder so. Da gab es ja diesen Fall mit dem finnischen oder schwedischen Reparaturtypen, der iPhone-Displays importiert hat und da in einen Rechtsstreit mit Apple deswegen geraten ist. Nur, ja, da waren halt Apple-Logos drauf auf den Ersatzteilen. Ne? Und das waren halt keine Originalersatzteile von Apple, also war es gefälscht, weil da ein Apple-Logo drauf war. Ne? Wenn da ein Apple-Logo drauf ist, dann ist es eine Produktfälschung. Punkt. Ne? Da hatte ja Apple auch ganz klar gesagt, so, da ist halt unser Logo drauf und das ist ganz klar erkennbar, dass das ein gefälschtes Logo ist, also dass das nicht mal ein echtes Logo ist und dass sie alle die Serie, gleiche Apple-Seriennummer haben, was halt nicht geht. Jedes Produkt von uns hat eine unterschiedliche Seriennummer, also ist es eine Produktfälschung. Ja. Hätte der Produzent dieser Displays einfach das Apfel-Logo und diese gefälschte Seriennummer weggelassen, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen.
Radidadi Varikanti.
Mhm. Und dann ging das ja sogar noch so weit, dass da teilweise dann so Sachen mit Edding schwarz übermalt wurden, wo dann aber das Gericht dann auch gesagt hat, ja, also mit Edding schwarz übermalen, nee, es darf nicht drauf sein, Punkt, Ende, aus. Ne? Also mit dem Edding schwarz übermalen ist jetzt nicht die Lösung, dass es nicht doch eine Produktfälschung ist, quasi. Ne?
Hm.
Und ich habe es ja echt bei so einem scheiß Apple-Display, habe ich es doch echt super easy als Ersatzteilhersteller. Es ist nirgendwo auf der Front von diesem blöden Glas-Display ein Apfel oder iPhone aufgedruckt oder irgendwas. Ne? Guck doch mal auf die Front deines Telefons, mein lieber Carsten.
Das Ding ist schlicht.
Da ist nicht, genau. Ne? Anders wie bei einem Samsung oder Sony, wo natürlich vorne das Markenemblem mit drauf ist. Und so, ne? Ja.
Ja.
Mann.
Mann, Leute, wacht auf. Ah, vermeintliches Angebot. Wir sind wieder bei Discountern.
Oh ja.
Aldi, ab heute haben wir Mittwoch, den 23. Ab morgen.
Ab morgen.
Gibt es für 678 Euro.
Keine Produktfälschung. Und wahrscheinlich, also für die Hörer wahrscheinlich ab heute quasi, weil die werden ja quasi morgen das erste Mal
richtig
das hören können.
Sofort. Ja, jetzt die Frage, ab zu Aldi oder was?
Online bei Aldi, nicht im Markt. Kannst es nur online bei Aldi kaufen, das Produkt. Und es ist eigentlich ein fairer, guter Preis. Also im Vergleich zum Apple-Originalpreis natürlich.
Ja. Klar, Sekunde, fairer Preis. Wir sprechen vom iPhone 11 in schwarz mit 64
Gig. Genau. Richtig. Für 678 Euro. Ja. Original Apple-Preis 749. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
Mhm.
Vielleicht auch gerade 730 oder sowas. Aber auf jeden Fall weit über 700 Euro immer noch. Und bei Aldi, wie gesagt, ab dem 24.09. für 678 Euro. Ja, es gibt den einen oder anderen Online-Händler, der es auch schon für 650, 660 Euro anbietet. Aber ja, ist das wirklich ein seriöser Händler? Wo kommt die Ware her? Und so weiter und so fort. Ist dann halt auch immer noch so eine Sache.
Es ist halt die Frage, 10 Euro Aldi Talk ist übrigens auch dabei.
Also genau, eine Aldi Talk SIM-Karte mit 10
Euro Guthaben. Ist bestimmt nicht schlecht. Ich meine, 64 Gig ist das Minimum, was du haben willst.
Genau, ist das Einsteigermodell, ja.
Für ein 11er, und wir reden auch, also ist das Normale, es ist kein Max.
Genau, ist ein ganz stinknormales 11er, kein Pro. Ne, kein Max, ne, das ganz stinknormale.
So, aber jetzt kommt natürlich die Frage, ne? Wo ist der Haken? Und ist das was ich meiner Mutter raten würde? Geh hin und investiere. Wahrscheinlich nicht.
Du spielst jetzt natürlich auch darauf an, dass das 12er jetzt vor der Tür steht. Ne?
Genau. Ja. Keiner weiß wann, 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, wir werden
eher vier Wochen.
Ja, glaubst du, so lang?
Ja. 4 Wochen ungefähr.
Ja, wir werden es sehen. Aber sobald das da ist, dann wird natürlich auch das 11er einen massiven Preisrutsch erfahren.
Glaube ich nicht mal.
Doch, glaube ich schon.
Weil es jetzt dann bei der einen oder anderen Generation schon so passiert war, dass dann das Modell ausverkauft war und Apple das dann auch nicht mehr angeboten hat und dann auf einmal quasi einfach von der Bildfläche verschwunden war. Ne? Ich könnte mir das beim normalen 11er vorstellen, dass sie das wegnehmen und das als Einstieg, weil sie das SE ja erst gebracht haben dieses Jahr, ne, wirklich das SE als Einsteiger lassen. Und es soll ja, man munkelt ja, dass es vom 12er halt mehr Auswahl geben soll. Also kann es wirklich sein, dass 10 und 11 komplett verschwinden, weil der SE als
Einsteiger da ist. Aber dann ist die Frage, was kriege ich dann in einem Monat für diese 680 Euro?
Weil wahrscheinlich kriegst du ein SE mit 256 GB maximal, so wie du es jetzt auch kriegst. Wahrscheinlich, aber es ist halt schwer zu sagen. Ne? Und natürlich kann es wieder sein, dass noch irgendwo irgendwelche Lagerrestbestände bei irgendwem noch lagen vom 10er oder 11er, von einem 10 Pro oder von einem normalen 11er, der es dann nochmal für 30 Euro günstiger verkauft. Es ist jetzt nicht das Superschnäppchen, aber es ist jetzt auch kein verkehrter Preis. Also
ist ein solides Angebot.
Sagen wir mal so, wer jetzt ein neues iPhone braucht, der kann da zuschlagen.
Wer mit 64 Gig hinkommt, das ist genau. Für mich so der größte Hemmschuh eigentlich.
Ja, Viele brauchen den Speicher tatsächlich irgendwie nicht. Die haben ein paar Apps, die fotografieren vielleicht einmal.
Ja, aber ich sehe es auch selbst bei älteren Leuten, Hashtag Fotografie. Speicher ist schon, jetzt verlassen wir diese Ebene und werden wieder Meta. Speicher ist eines der größten Probleme in der aktuellen Datenverarbeitung, wenn du mich fragst. Also ich habe das jetzt auch ein paar Mal mitbekommen, die Leute haben dann ihre Fotos auf ihrem Telefon, aber haben keine Ahnung, was sie damit machen. Dann kommt ein Telefonwechsel ins Haus, ja, was ist mit meinen Fotos? Ja, ich habe kürzlich mit jemandem geredet, der hat mir dann erzählt von seinen 37 SD-Karten aus seiner Digitalkamera, wo er die Urlaube der letzten 15 Jahre dokumentiert hat. Der hat aber keinen Rechner, weil er alles mit Tablet und Telefon löst. So, wie kommt er an die Bilder? Ein Riesenproblem.
Ja.
Wie kriege ich die Bilder auf mein Handy? So, nein, stopp, du willst die da nicht hinhaben. Du willst jetzt keine 10 SD-Karten umwandeln. Es gibt Methoden, aber du willst diese Daten nicht auf dein Handy gespielt haben, schon gar nicht, wenn du hier einen Schnapper machst mit 64 Gig.
Ja.
Ist ein Riesenthema. Also wie speichere ich mein digitales Erbe? Wie kann ich in ein paar Jahren auch noch auf meine Bilder von der Digitalkamera zugreifen? Kann ich es überhaupt? Kann ich es weiterverwerten? Will ich?
Also solchen Menschen empfehle ich wirklich, sich einen Computer, einen ganz normalen Laptop anzuschaffen und eine große externe Festplatte, um das zu kopieren. Nicht die SD-Karten wegzutun, sondern einfach nur zu kopieren.
Ja, das ist klar. Nie wegschmeißen. Ne? Aber die halten ja auch nicht ein Leben lang. Das ist ja das Nächste.
Nein. Und der wirklich absolute Monster-Tipp meines Erachtens ist eigentlich Fotobücher.
Du meinst dieses ausgedruckte Zeug von früher?
Richtig.
Ja.
So, Papier. Ne? Wirklich alles, was du da an digitalen Fotos hast, von einem hochwertigen Druckhaus in Bücher verwandeln zu lassen.
Ja, entweder das oder es bietet ja jeder Schlecker, Schlecker glaube ich weniger, aber DM Rossmann.
Schlecker gibt es nicht mehr, glaube ich.
hat ja sehr, sehr hochwertige Fotomaschinen. Heißen die
so? Ja, wobei diese Direktausdruckgeschichten von den Digitalbildern, die vergilben über die Zeit. Also die sind jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da sollte man wirklich diesen klassischen Entwicklungsdienst, den die nach wie vor noch anbieten, dann nutzen. Also das heißt, wo es dann wirklich ein paar Tage dauert, bis ich dann meine Fotos in so einer Tasche dort abholen kann. Das würde ich dann eher empfehlen, weil es halt deutlich länger hält.
Es ist halt, grundsätzlich bin ich bei dir. Es gibt ein paar Haken an der Theorie. Das eine ist, du hast natürlich nur eine bestimmte Auswahl an Bildern und nicht alle, die auf deinem Handy sind, weil die Leute wollen ja tendenziell alle Fotos, die ich da habe.
Na klar, da muss man in die Tasche greifen und dann wirklich alle Bilder drucken lassen.
Ja, aber dann hast du halt auch das Gleiche mehrfach und also das ist das eine Ding und du hast ja beschrieben gerade eben, du brauchst die digitale Infrastruktur. Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jeder Haushalt einen Laptop zu Hause hat, respektive, ja, externe Festplatte sind wir dann beim nächsten Thema. Ich würde sagen, eigentlich brauchst du ein NAS. Ja, mit mehreren redundanten externe Festplatten gehen halt auch schnell kaputt.
Ja, aber das Ding ist mit der NAS ist nicht sehr zukunftssicher tatsächlich. Also, ne, das haben wir jetzt schon mehrfach in der Vergangenheit erlebt. Da ist das NAS-System 10 Jahre alt und funktioniert auf einmal nicht mehr und man kann auf diese Daten nicht zugreifen, weil sie ein proprietäres System, eine proprietäre Software verwendet haben. Aber in 10 Jahren
hast du eventuell den Anschluss nicht mehr oder deine externe Festplatte gibt den Geist auf. Das ist
nicht so.
Die Gefahr besteht gleichermaßen.
Na, das ist aber eher gering, weil wenn ich so eine Festplatte wirklich als Kopiespeicher benutze, das heißt, ich lege da alle meine Fotos drauf, lege diese Kopie dieser externen Festplatte irgendwo in den Schrank, dann kann ich so eine Festplatte 50, 60 Jahre ohne Probleme lagern.
Das geht. Sofern die Schnittstelle noch ansprechbar ist.
Da gibt es Mittel und Wege.
Ja, wie gesagt, ist aber alles nicht so ganz ohne. Und nochmal, also
natürlich.
Jemandem zu sagen, ich möchte meine Bilder sichern, sagen, kein Thema, kauf dir erstmal einen Rechner.
Genau.
Ist natürlich auch ein überschaubar gutes Argument.
Ja, das ist tatsächlich.
Aber geht halt nicht anders, ja.
Genau, es ist notwendig. Ne? Und wie gesagt,
ja, aber diese logische Kette wird halt auch nicht kommuniziert. Sondern die Leute haben jetzt ihre Handys, ein paar haben noch ein paar
Pads. Nein, die wird vorausgesetzt. Die wird vorausgesetzt.
Ja, und wird deshalb nicht kommuniziert. Aber genau. Was mit den ganzen Bildern passiert? iCloud, Google Drive, hast du nicht gesehen? Es gibt wunderschöne Cloud-Speicherdienste. Willst du all deine Bilder da hochladen? Kannst du machen?
Weißt aber auch nicht, ob der in 10 Jahren noch existiert.
Richtig. Also es ist ein richtig schwieriges Thema. Können wir auch eine eigene Folge dazu machen.
Oh ja. Gerade wenn ich hier so auf die Uhr blicke mit dem linken kleinen Auge.
mit dem linken kleinen sieht man besser. ja.
Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also für mich persönlich gibt es halt wirklich eigentlich nur diese zwei Empfehlungen. Entweder Papier oder schaff dir einen Computer an, nimm externe Festplatten und dann raus. Ne? Ich hätte aber gerne noch zum Abschluss so eine klitzekleine Anekdote, weil ich keinen Musiktipp heute habe, der aber trotzdem was mit Musik zu tun hat, Carsten. Dann erlaubst du mir den?
Natürlich, Marian.
Und zwar hat in der US tatsächlich erstmals seit den 80er Jahren die Schallplattenverkäufe wieder die CD-Verkäufe überholt. Uhu!
Krass, Vinyl ist weg.
Ja, es werden in den USA mehr Schallplatten als CDs verkauft.
Wobei, ich meine, so erstaunlich ist es nicht, weil wie formuliere ich es? Also ich meine, CD ist tot.
Ja, ich hab, durch Streaming.
Also bei mir, ja. ich habe kein Gerät, mit dem ich CDs abspielen könnte hier.
Was?
Ja, ist so. Ich habe keinen CD-Player mehr. Nicht mal ein externes CD-Laufwerk.
Du hast nicht mal mehr einen DVD-Player?
Nein, nix.
Blu-ray-Disc-Player?
Nada, niente, nix.
Das ist crazy.
Das ist crazy. Und ich habe mich schweren Herzens vor meinem letzten Umzug in München getrennt von meiner CD-Sammlung.
Mhm.
Weil ich selbst zu der Zeit, und da, oh Gott, da reden wir, als meine Kinder noch ganz, ganz klein waren, selbst da habe ich schon gemerkt, dass ich auf die CDs nicht mehr zugreife. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt. Das war dann die Phase, da kam die, Gott im Himmel, wie hieß dieses Ding? Logitech. Oh, Squeezebox. Jetzt habe ich's.
Ja.
Weißt du noch so, das war die erste Streaming-Box ihrer Art. Superschön, unglaublich umständlich zu bedienen.
Ja.
Und aber selbst da habe ich schon gemerkt, dass auf meiner geilen HiFi-Anlage mit Kappa 8 Boxen und Nakamichi Dragon Tape und auf diesem Ding liefen bloß auch Kinderlieder.
Ja.
Und Mucke habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt schon zunehmend nur digital konsumiert und meine CD-Sammlung gammelte vor sich hin. Dann bin ich in einen Second-Hand-Laden marschiert und habe gesagt, ja, hier, ja, machen wir zu ihr Geld. Das war lächerlich, was der mir geboten hat.
Ja. Ja, das wäre heute vielleicht schon wieder anders, gerade hier in Deutschland, weil was wir nicht erwähnt haben, ist, dass hier in Deutschland sich die CD immer noch mit 20% Marktanteil deutlich besser hält als in anderen Märkten.
Deutlich besser hält, ist eine schöne Formulierung, aber es zeigt mal wieder, wie progressiv dieses Land in puncto Digitalisierung ist.
So kann man es auch sagen, ja. Und damit wir nicht noch weiter abschweifen, ich glaube, machen wir an der Stelle dann wirklich jetzt das Ende, oder?
Ich hätte jetzt noch gerne über 500 Kilo Drogen geredet, aber ich glaube, das lassen wir einfach weg heute.
Die liegen in deinem Hausflur, oder wie war das?
Ja, nee, die habe ich hier unterm Bett und Kopfkissen. wahlweise. Nee, mach mal nicht. Machen wir vielleicht nächste Woche. Nächste Woche wieder in der alten Besetzung, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn nicht, dann wuppen wir das Kind weiter.
Marian, kriegen wir hin.
Hat Spaß gemacht, war schön an alle Zuhörer. Danke da draußen an alle, die das Carsten hier durchgehalten haben. Vielleicht nochmal der kleine Aufruf. Sterne sind gut. iTunes, Spotify-Bewertungen positiv. Seid so nett, hilft dem kleinen Projekt hier, nachdem wir ja komplett werbefrei sind und auch bleiben werden und wollen. Was noch? Ja, der Herbst kommt. Wir haben heute früh angefangen. Normal geht jetzt die Aufnahme erst los. Wir schreiben 8:30 am Mittwochabend. Es ist stockdunkel draußen.
Ja, so schnell gehen die Zeiten. Ne? Also der Herbst schreitet mit großen Wegen voran. Ich glaube, heute oder gestern war der Tag, wo die Tag-Nacht-Gleiche war. Also wir 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht hatten. Ab jetzt haben wir weniger Tageslicht als nachts dunkel. Mhm.
Und wenn ihr das hier hört, sind es bloß noch 3 Monate bis Weihnachten. Oh mein Gott. Ja. Oh.
den konntest du jetzt nicht verkneifen. Ne? Na,
der hat mich. With that said, schön war's. Danke euch und bis bald.
Ciao.
Ciao. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.